Vater unser im Himmelreich. Um dieses Lied geht es heute in der neuen Folge des Wochenlieder-Podcasts. Seid dazu herzlich willkommen. Das Lied steht im Gesangbuch unter der Nummer 344. Der Text stammt von Martin Luther und die Melodie, da ist notiert Tischsegen des Mönch von Salzburg vor 1396 und Böhmische Brüder 1531 und Martin Luther 1539. Ja, ich bin gespannt, wie du dieses Angabenwirrwarr später für uns auflösen kannst.
Ich gebe mein Bestes. Heute wieder an den Mikrofon. Martina Hagt, Arbeitsstelle Kirchenmusik und
Katrin Mette, Pfarrerin in Sachsen. Was wir noch nicht gesagt haben, dieses Lied Vater unser im Himmelreich ist das Wochenlied am Sonntag Rogate neben dem anderen Lied Bist zu uns wie ein Vater. Das steht im Ergänzungsheft zum evangelischen Gesangbuch unter der Nummer 9.
Können Lieder Gebete sein? Also ich würde diese Frage gleich mit einem ganz klaren Ja antworten. Natürlich unbedingt. Und ich denke gerade, dass auch bei einem Gebet diese Kombination Wort und Klang zur Konzentration führen kann. Da werden Schwingungen aufgenommen, Emotionen und das ist gut für ein Gebet. Das ist ja eine sehr persönliche Sache. Und eine kraftvolle, konzentrierte Ebene da so drunter, also die nicht bloß den Verstand anspricht, sondern auch Körper, Atem, Gemüt, das ist gut für ein Gebet. Ich könnte dir jetzt einige von meinen Lieblingsgebetsliedern nennen, die mich immer wieder gut an die Hand nehmen, in die Tiefe hinein, aber dieses Lied, Katrin, gehört nicht dazu, obwohl es das Hauptgebet der Christenheit vertont hat und sicher in einer Luthersprache, die etwas sperrig und fremd für Ohren des 21. Jahrhunderts klingt. Aber das ist es nicht nur. Das Lied ist wirklich ein bedeutender Baustein der lutherischen Liedgeschichte, aber es ist eben auch ein lehrendes Lied und ich will beim Gebet nicht belehrt werden. Also dieses Lied hilft mir, das Vaterunser zu verstehen. Es ist ein Katechismuslied, es unterrichtet mich, es hat eine pädagogische Komponente und das ist eigentlich auch gut, auch dieser Ansatz, dass man Glauben lernen muss. Und wir werden sicher nochmal auf diese Katechismuslieder heute zurückkommen. Ich finde zu diesem Lied durch das Lehren vielleicht einen leichteren Zugang zu dem Haupttext. Also ich verstehe ihn besser. Hier geht es mir allerdings so, dass sich da auch bei mir ein bisschen Widerspruchsgeist regt, wenn jemand mir sagen will, wie ich das Vaterunser verstehen soll, wie es auszulegen ist. Und ich sehe da so ein bisschen den Zeigefinger von Martin Luther. Vielleicht tue ich ihm da Unrecht. Ich will so mündig glauben. Ich will mir das selber auslegen. Und vielleicht liegt das aber auch gar nicht daran, dass Martin Luther das jetzt gemacht hat oder dass das eine alte Sprache ist, sondern einfach, weil das so ein wichtiges Gebet für mich ist. Da möchte ich eigentlich niemanden reinreden lassen, wie ich das zu verstehen oder zu interpretieren habe. Okay. Wie ist es dir denn damit gegangen?
Ja, bei dir steckte ja jetzt schon viel Skepsis und ein bisschen Widerstand drin. Es ging mir auch so, als ich dachte, okay, ich bereite jetzt das Lied vor, Vater unser im Himmelreich, für unsere nächste Podcast-Folge. Da war ich auch so innerlich nicht gerade freudig erregt. Das liegt an den Lutherliedern. Also die sind mir oft einfach ja fremd und ich könnte dir auch gar nicht viele Lutherlieder jetzt so aus der Kalten nennen und doch vorsingen.
Ein anderes Lied, ein anderes Katechismuslied, was auch lehren will, vom Himmel hoch, da komme ich her, das ist mir gar nicht fremd.
Nee, das ist richtig, das kennt man. Gut, aber als ich es mir dann vorgesungen habe, unser Lied, ne, Vater unser im Himmelreich, dann ist mir dachte ich nochmal, ja, die Melodie kennst du doch und die ist wunderschön. Der Ausbruch der Melodie nach oben, ne? Brüder sein und dich rufen an, das finde ich, würde ich sagen, bezaubernd, strahlend, jubeln und das gefällt mir richtig gut.
Also, Katrin, findest du, dass sich Melodie und Text sich gut ergänzen bei dem Lied?
Sagen wir es mal so, also ich mag die Melodie zunächst ganz ohne den Text. Die Frage ist für mich auch, ob so ein genial kurzes Gebet wie das Vaterunser ein Lied mit 9 Strophen Entfaltung braucht.
Naja, das ist eben sowas wie bei einer Gedichtinterpretation. Also mich befällt gerade der Gedanke, den ich eigentlich interessant finde, wie würden wir denn heute das Vaterunser interpretieren, neu fassen? Wenn ich dann noch ein Lied machen muss, brauche ich ja auch wieder eine Konzentration und eine feste Versform.
Naja, du hast aber schon, ich finde, das trifft schon den Punkt, gerade weil das Vaterunser so kurz ist und ein Grundgebet der Christenheit, muss man natürlich in jeder Zeit neu fragen, was heißt denn das jetzt? Was bedeutet denn die Bitte, unser täglich Brot gib uns heute? Was bedeutet denn das jetzt? Und die Frage hat Luther für seine Zeit gestellt und mit dem Lied beantwortet. Ja. Und wir würden sie heute anders beantworten, können uns natürlich aber auch mal so abarbeiten an dem, wie es Luther gesehen hat.
Ist sicher auch was Gutes für den Konfi-Unterricht.
Ja, die Konfis werden sehr dankbar sein. Das denke ich auch.
Also auf jeden Fall, glaube ich, nochmal festhalten zu müssen, man darf das nicht verwechseln mit einem Gebetslied. Also das andere an dem Sonntag ist ja das Lied Bis zu uns wie ein Vater mit dem Text von Christoph Zehender. Und das ist vollkommen anders. Das hat überhaupt nicht den Anspruch einer Katechese, sondern es versucht eigentlich nur eine Übertragung des Textes in zeitgemäße Sprache, aber nicht eine Erläuterung noch zum Text.
Naja, aber das sehe ich ein bisschen anders, Martina. Das ist schon eine Erläuterung, aber die ist auch noch im Gebetsmodus. Es wird nicht über das Lied geredet, das Gebet wird entfaltet.
Also wir sind schon bei dem ersten Punkt nicht einig.
Das geht ja gut los.
Gut, Katrin, erzähl doch mal was zu Herrn Luther.
Naja, das ist jetzt natürlich ein bisschen groß, die Aufgabe. Ich sage einfach mal, was war los bei Luther im Jahr 1538, 39? Das ist ja die Zeit, in der das Lied entstanden ist.
Da war er so Mitte 50, ne?
Ja, und es ging ihm nicht gut. Er war ja schon eine ganze Weile auch geplagt von körperlichen Leiden. Er hatte im Dezember 36 hatte er mehrere Herzanfälle erlitten. Und zwar während er an den sogenannten schmalkaldischen Artikeln arbeitete. Dann Anfang 37 quälte ihn ein Harnsteinleiden. Man rechnete damals schon mit seinem Tod. Zu Unrecht, der ist ja erst 1546 gestorben. Ja, was war noch so in der Zeit? Der Frankfurter Anstand. Der Frankfurter Anstand datiert auf den 19. April 39 und das war ein Religionsfriede zwischen Katholiken und Protestanten. Die Geschichte, die da im Hintergrund steht, ist sehr kompliziert. Ich verlinke da mal einen Artikel in den Shownotes. Ja, 1539 im Frühjahr hat Luther einen Text verfasst, der hieß von den Conciliis und Kirchen. Da arbeitete er nochmal heraus, dass nur die Heilige Schrift für ein Konzil ein gültiger Maßstab sein kann. 1539 beginnt die Gesamtausgabe seiner Werke und es ist auch die Zeit von Luthers Genesis-Vorlesung. Also jetzt nochmal so als so ein bisschen für interessierte grobe Einordnung, was so in der Zeit los war in Luthers Leben.
Ja, aber diese Erfindung, dass es überhaupt Katechismuslieder, dass es religionspädagogisch lehrende Lieder gibt, das ist ja Luthers Erfindung. Am 18. Januar 1529 wurde ja der erste evangelische Katechismus herausgegeben. Und nochmal, was ist ein Katechismus? Im Katechismus ist ein Text, da werden die wichtigsten Texte des Glaubens abgedruckt und, wichtig, erklärt, also Taufeabendmahl wird erklärt. Luther hatte sich ja den Kopf zermartert. Wie kann man den Menschen den Glauben vermitteln? Also wie kann man ihnen das erklären, was sie da beten, dass sie das auch verstehen, was sie sprechen? Und dann hat er festgestellt, Lieder sind eine hervorragende Form, Dinge zu erklären, weil wenn ich das singe, kann ich das besser memorieren mit einer Melodie. Es prägt sich auswendig ein und Es ist viel besser, als die Psalmtexte oder die Bibeltexte im freien Versmaß so aufzusagen. Übrigens geht es mir auch so, ich habe wirklich viele Texte, kann ich dir zitieren, auf Melodien aus Chorstücken, die ich geübt habe, also die ich erarbeitet habe. Und das ist gut. Außerdem transportiert sich ja immer so eine Stimmung mit. Also in der ich das gesungen habe, ist es fröhlich, war das eine schöne Atmosphäre, war das ein tolles Stück, war das eine Eröffnung.
Warum kennt man denn die Weihnachtsgeschichte auswendig? Weil man sie 40 Mal im Weihnachtsoratorium gehört hat.
Ja, stimmt.
Also die älteren Semester haben es 40 Mal gehört, andere vielleicht erst 10 Mal. Aber
ja, man singt auch mit, jauchzet, frohlocket, ja, und genau. Man hört sofort die Pauken darunter. Mhm. Luther war ja mit seiner Methode, mit seinen Unterweisungen da sehr erfolgreich. Ich glaube auch, dass das heute noch gut funktioniert, diese Dinge mit Liedern, diese wichtigen Texte zu memorieren. Und ich schreibe das allen Religionspädagoginnen, Pfarrerinnen und Kirchenmusikern ins Stammbuch. Seid sehr achtsam, was ihr da auswählt. Singt unbedingt gute Sachen, aber singt wirklich auch solche erklärenden Texte, Lieder, dass die Jugendlichen und Kinder das bis zum hohen Alter im Herzen tragen. Wenn die denen wieder begegnen, bleibt das hängen.
Ja. Okay, jetzt zu unserem Katechismuslied. Wenn ich das jetzt die Angaben unter dem Lied richtig deute, in unserem Gesangbuch war die Melodie ja vor dem Text da. Martina, was weißt du über die Herkunft dieser Melodie? Vielleicht auch, was sind die Besonderheiten?
Ja, ich habe da mal ein kluges Buch geguckt von Karl Christian Tuss, die Lieder des evangelischen Gesangbuchs, kann ich nur sehr empfehlen. Und er schreibt, es gab also eine erste Melodie zu dem Text in einem ionischen Oktavraum und die war eher mit so einem verkündenden Charakter. Und Luther hat diese erste Melodie in einer handschriftlichen Vorlage selber komponiert, aber auch eigenhändig durchgestrichen und hat durch diese Weise, die wir heute vorfinden, ersetzt.
Also Luther hat die Melodie, die wir heute kennen, die eigentlich älter ist, ausgewählt für dieses Lied.
Ja, aber er hatte erst eine eigene geschrieben. Ja. Und diese zweite Melodie, also jetzt, die wir jetzt vorfinden hier, die fand er wahrscheinlich eher passend wegen dieses meditativen Charakters. Und sie wurde von Luther auch nochmal überarbeitet und verändert und erschien erstmals in einem Druck von 1539. Es ist auch wirklich die Melodie, die wir heute noch singen. Diese Melodie, die tauchte schon vorher auf, 1396, zu einem Tischlied mit dem Titel Allmächtig Gott, Herr Jesu Christ. Und da ist als Quelle ein Salzburger Mönch angegeben. Auch in tschechischen Quellen oder in den Quellen von den böhmischen Brüdern, in Michael Weißes Lied Begehren wir mit Innigkeit, gab es diese Melodie schon. Und zusätzlich, um für die Verwirrung noch zu Ende zu bringen, gab es noch eine dritte Melodie, die mit Luthers Vater Unser Liedtext herausgegeben wurde, in einem Gesangbuch von Georg Raus, 1544 abgedruckt. Aber nur diese zweite, also die dann Luther selber ausgewählt hat von dem Mönch, hat nach Bearbeitung Eingang in viele Gesangbücher gefunden. Die Melodie ist eigentlich ganz einfach, die fängt mit einem langen Anfangston an und endet auch immer so in jeder Zeile mit dem ganz gleichmäßigen Rhythmus in C-Moll. Und es kommt dann immer zwischen diesen beiden langen Tönen, 6 Vierteltönen, die in Tonketten mit wellenförmigen Bewegungen so um den Anfangs- und Schlusston wandeln. Das Lied hat einen großen Tonraum, also 10 Töne, das ist wirklich, geht ja ganz schön hoch bis zum S. Bei Leben, Geist, Geduld oder Herr, wie man die Stellen jetzt kennzeichnet in den Strophen 2 bis 5. Und das ist auch so ein Höhepunkt, ne? Und allmählich erreicht nach dem Höhepunkt dann die Melodie wieder mit so einem Abgesang das C1. Und das ist auch schön in der ersten Strophe, Herzensgrund. Also es kommt im Grund an, im Tal, im Schluss. Ja, diese Zeilenschlüssel, wenn ich die mir mal nehme, also diese halben Noten, die immer am Ende vor dem Atemzeichen stehen, wenn ich die mal übereinander tue, da entsteht ein wunderbarer C-Boll-Dreiklang. Auch schön, ne? Die Zeilenschlüssel ergeben einen Dreiklang. Die Melodie hat wirklich viele, du sagst ja auch, du findest die schön, die hat irgendwas, die hat wirklich viele Komponisten angeregt, wahrscheinlich, weil sie auch sehr meisterlich ist und die haben darauf Texte und andere Kompositionen verarbeitet. Also es finden sich ja im Gesangbuch noch zwei Beicht- und Bußlieder, EG 146 und 234 auf diese Melodie. Und es gibt unzählige Choralbearbeitungen. Michael Trepertorius, Samuel Scheid, Scheidemann, Pachelbel. Es gibt Choralvorspiele von Buxtehude, von Johann Sebastian Bach, die sehr berühmt sind, und tolle Bearbeitungen von Felix Mendelssohn Bartholdy, die sechste Orgelsonate, oder von Max Reger in den 52 Choralvorspielen für Orgel. Also das Lied hat musikgeschichtlich auch wirklich eine Bedeutung.
Jetzt waren wir bei der Melodie, und die ist alt, noch älter ist natürlich das Vaterunser. Der Text, den dem Luther sich hier zuwendet, einer der frühchristlichen Texte, der ist uns dreimal überliefert. Im Lukas-Evangelium gibt es eine sehr kurze Version. Martina, ich schlage die dir mal auf, im 11. Kapitel. Kannst du ja mal vorlesen?
Vater, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Gib uns täglich das Brot, das wir brauchen. Und erlass uns unsere Sünden, denn auch wir erlassen jedem, was er uns schuldig ist. Und führe uns nicht in Versuchung.
Das ist die kürzeste Version des Vaterunser, die uns überliefert ist. Wir haben auch längere beim Evangelisten Matthäus, da ist es dann fast schon so, wie wir es heute in unserer Gebetspraxis kennen. Und auch in der Didache gibt es eine Fassung, zusammen mit der Aufforderung, des Vaterunser dreimal am Tag zu beten.
Was ist denn die Didache?
Ja, das ist so die früheste Kirchenordnung, die wir haben. Die wird so auf das Jahrhundert datiert. Man geht davon aus, dass das Vaterunser auf den historischen Jesus zurückgeht. Also in seinen Grundzügen, ja, zum Beispiel, dass auch diese Anrede als Vater jesuanisch ist, dass auch die ersten beiden Bitten in der ursprünglichen Fassung des Gebets vorkamen, also geheiligt werde dein Name und dein Reich komme, wobei sich Jesus hier mutmaßlich an einer jüdischen Vorlage orientiert hat. Da merkt man mal wieder, ne, das Kerngebet des Christentums hat seine Wurzeln im Judentum. Ich finde es schön, dass man immer wieder darauf gestoßen wird, dass das Christentum eben verwurzelt ist im Judentum. Ich will das jetzt hier aber gar nicht so weit ausführen. Also wer sich für das Vaterunser als biblischen Text oder als Gebet Jesu interessiert, da habe ich mal einen Artikel verlinkt von der Website der Deutschen Bibelgesellschaft. Da kann man ganz schöne Informationen darin finden.
Ja, zum Text des Liedes, also Katechismuslied.
Ja, der Versuch Luthers, das Vaterunser als wichtiges Stück des christlichen Glaubens, den Menschen einzuprägen, nahezubringen. Und da kann es auch nicht verwundern, dass es auch eben Parallelen gibt zwischen diesem Liedtext und Luthers Auslegung des Vaterunser im Kleinkatechismus zum Beispiel. Also ich dachte, wir gucken uns das einmal exemplarisch an, ja, nämlich anhand der Bitte, der sogenannten siebten Bitte, sondern erlöse uns von dem Bösen. Ich lese mal vor, was Luther da im Kleinkatechismus geschrieben hat, und dann kannst du ja mal die Strophe 8 unseres Liedes vorlesen, dann sieht man so ein bisschen, wo da die Parallelen sind. Also Katechismus, Luther, kleiner Katechismus. Sondern erlöse uns von dem Bösen. Was ist das? Wir bitten in diesem Gebet, dass uns der Vater im Himmel vom Bösen und allem Übel an Leib und Seele, Gut und Ehre erlöse und zuletzt, wenn unser Stündlein kommt, ein seliges Ende beschere und mit Gnaden von diesem Jammertal zu sich nehme in den Himmel.
Achte Strophe. Von allem Übel uns erlös, es sind die Zeit und Tage bös. Erlös uns vom ewigen Tod und tröst uns in der letzten Not. Bescher uns auch ein selig End, nimm unsere Seele in deine Hand.
Ja, ist doch viel, viel gleich, ne? Auch dieser Blick auf den Tod.
Ja, lässt sich durch die Reimform sehr gut lernen.
Mhm. Ja, ein Katechismus. Und ich finde ja, habe ich vorhin schon gesagt, es ist keine Belehrung über das Vaterunser, sondern es ist auch im Gebetsmodus gehalten. Was du auch schon angesprochen hast, es gibt einen Autograph des Liedes, ne? Also ein Blatt, auf dem Luther den Liedtext selber notiert hat. Mhm. Also man sieht da Luthers eigene Handschrift, da hat er auch diese Melodie notiert und durchgestrichen. Mhm. Genau. Dieser Autograph liegt in der Staatsbibliothek in Berlin. Und da sieht man übrigens auch schön, wie Luther an dem Text gearbeitet hat, ne? Da sind Wörter durchgestrichen und ersetzt. Und dann gibt es so mal Kringel, die anzeigen, dass irgendwie wahrscheinlich die Reihenfolge der Wörter umgestellt werden soll. Ich habe ein Foto dieses Autographen mal als Episodenbild für diese Folge ausgewählt. Also da kann man mal reingucken, wen das interessiert. Ich dachte, wir gehen nicht den ganzen Text durch. Ich will einfach auf einige wenige Punkte aufmerksam machen, die ich interessant finde. Zum Beispiel, dass also die Anrede Vater unser hier eine eigene Strophe bekommen hat. Das ist in den Katechismen auch so. Und bei dieser Strophe, dieser ersten Strophe, fällt mir auch auf, dass Luther aus dem Unser, ne, Vater unser, quasi den familiären Charakter aller Betenden ableitet. Also es heißt ja, Vater unser im Himmelreich, der du uns alle heißest gleich, Brüder sei und dich rufen an. Ich denke mir natürlich an die Stelle, an der Stelle statt Brüder, Geschwister, so, aber das ist doch schön, dass da gleich so dieser Familiengedanke, ja, die christliche Familie mit drin steckt. Dann fand ich beim Lesen noch interessant Strophe 5.
Ja, ganz aktuell in Corona-Zeiten.
Gib uns heute unser täglich Brot und was man bedarf zur Leibesnot. Behüt uns, Herr, vor Unfried, Streit, also das ist auch ganz aktuell, ne? Und dann vor Seuchen und vor teurer Zeit, Inflation, dass wir in gutem Frieden stehen, der Sorg und Geizens müßig gehen. Also, dass wir auch nicht geizen müssen. Übrigens im Griechischen, wenn wir jetzt nochmal auf den griechischen Originaltext gucken, ne? Da steht da ein Wort, bei dem man eigentlich nicht genau weiß, wie es zu übersetzen ist. Das Wort heißt Epiusion. Also in unserer Fassung ist es mit täglich übersetzt, aber man weiß eben nicht genau, ob das der griechische Begriff für den gegenwärtigen oder für den folgenden Tag ist. Also es spricht eigentlich mehr für Letzteres. Dann hieße das korrekt übersetzt, unser Brot für morgen gib uns heute. Also nicht unser tägliches Brot, sondern das Brot, das wir morgen essen müssen, das gib uns heute.
Also interessant ist, dass das Amen ja eine ganz eigene Strophe hat.
Ja, eine das, ganze Strophe Amen. Genau, das Vaterunser hat, die Anrede hat eine eigene Strophe und das Amen.
Ja, also Luther hat ja 35 Katechismuslieder verfasst. Einige sind bei uns noch im Gesangbuch. Also zu den Geboten zum Beispiel steht das Lied im Gesangbuch, die sind die heiligen 10 Gebot, oder zum Glaubensbekenntnis, wir glauben alle an einen Gott, zu Vater unser, das haben wir jetzt gerade. Zum Taufe steht das Lied drin, Christ, unser Herr zum Jordan kam, Beichtlied, aus tiefer Not schreie ich zu dir, oder zum Abendmahl, Gott sei gelobet und gebenedeit, oder Jesus Christus, unser Heiland, der von uns den Gotteszorn wand. Also ich hatte ja schon gesagt, dass das Lied wirklich sehr, sehr schnell eine große Verbreitung und Beachtung erfahren hat. Es gab sogar sowas wie Katechismus-Gottesdienste, wo das gesungen wurde, und es wurde auch sehr bald, das finde ich bemerkenswert, in katholische Gesangbücher übernommen. Und seit wir unser EG haben und den Vorgänger davon, das EKG, als evangelisches Gesangbuch in Deutschland hatten, da ist das Lied, seit es da drin ist, Wochenlied zum Sonntag, Rogate.
Das ist ja der Sonntag, an dem sich alles um das Beten dreht.
Ja, und noch, weil ich vorhin Karl Christian Tust erwähnt habe, der hat ja auch immer so praktische Anwendungsmöglichkeiten des Liedes. Er schreibt: Bei der Gelegenheit sollte es vollständig gesungen werden, also am Sonntag Rogate, eventuell im Wechsel mit Chor oder Gemeinde oder auch im Wechsel mit meditativen Orgelstrophen oder auch als Lied danach unter Umständen die letzte Strophe, das Amen, als Abschluss des Gottesdienstes. Gut, dem wäre nichts mehr hinzuzufügen.
Damit verabschieden wir uns für heute, wünschen euch eine schöne Woche, einen schönen Gottesdienst und wir hören uns bald wieder. Bis dahin.